Lassen Sie mich mal nicht ganz so ernst anfangen, wie das Evangelium aufhört, dass die Menschen, selbst wenn einer von den Toten aufersteht, nichts anders machen und nichts dazulernen. Das könnte man sagen, erleben wir seit der Auferstehung Jesu Christi. Ich würde gerne wo ganz anders anfangen, nämlich in Ihrer Kindheit. Gehen Sie mal zurück. Also die Damen 20 Jahre, die Herren 40, 50, 60. Was war euer Traumberuf? Wovon habt ihr als kleine Kinder geträumt? Wenn ich erwachsen bin, dann werde ich... Punkt, Punkt, Punkt. Also in meiner Generation angeblich Feuerwehrmann. Ich will Feuerwehrmann werden, wie Grisou der Drache. Oder aber Astronaut. Und seitdem wir einen bayerischen Ministerpräsidenten haben, der bayerische Weltraumprogramme vorantreibt, wird es ja immer wahrscheinlicher, dass kleine Jungs jetzt auch in Bayern Astronauten werden können. Was ist der Traumjob von kleinen Mädchen? Was meinen Sie? Nach meiner Wahrnehmung über Generationen gleich Tierärztin. Ich werde Tierärztin. Das sind so die Wünsche aus dem Kinderzimmer, wenn dann die jungen Damen und Herren in die Pubertät kommen und die Realitäten der Welt sehen, sagen Berufsforscher heute, schaut's ziemlich düster aus. Die allermeisten haben keine Idee, was sie mit ihrem Leben konkret machen. Beruf? Keine Ahnung. Man kennt ja auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Berufe. Man müsste ja erstmal in die Berufswelt einsteigen, um kennenzulernen, was es da alles für eine unglaubliche Vielfalt gibt. Aber in einem Punkt sind sich viele ältere Teenager völlig klar. Es gibt so einen Top-Job, den alle haben wollen. Das ist was? Das ist der Influencer. Der Influencer als Traumjob. Also ich chatte von einer Urlaubsdestination zur nächsten und stelle hier eine Prada-Handtasche und dort irgendein Bikini und sonst was vor. Also mich im Bikini fände ich schon ganz lustig, aber wie viele Klicks das gibt, müsste man mal sehen. Der berühmteste, erfolgreichste Influencer aktuell ist Mr. Beast. Der kommt auf schlappe 503 Millionen Abonnenten. Nicht schlecht, oder? Auf YouTube. 503 Millionen. Und was er so macht, ist zum Beispiel die Geschichte mit dem Lamborghini. Ich habe es persönlich nicht gesehen, ich habe es mir erzählen lassen. Der stellt also irgend so eine Luxussportkarosse irgendwo hin, lädt dann 20 Leute zu einem Spiel ein, sagt, fasst mal das Auto an, und wenn dann alle 20 Leute die Hand am Auto haben, sagt er, passt auf, das Spiel geht so, wer als letzter loslässt, dem gehört der Lamborghini. Das ist anscheinend so lustig, dass das 500 Millionen Leute angucken. Ich vermute mal, das ist ein relativ langes Video, ich weiß nicht, wie lange die durchhalten. 20 Stunden, 100 Stunden, 200 Stunden, keine Ahnung, wie lange man so die Hand an einem Lamborghini haben kann. Aber worum es am Ende geht, ist dann doch das Thema von letzter Woche und auch das Thema von diesem Evangelium. Das Ganze ist Geld. Der Influencer verteilt Geld. Und wenn Leute Influencer werden wollen, dann weil man da nicht nur berühmt wird, sondern auch sehr reich. Mein Kind, was willst du werden von Beruf? Ich möchte reich werden. Und das ist ja doch der Gegenstand des Evangeliums. Da taucht ja ein Reicher auf. Nur, ihr Lieben, ich mache es mal anders als viele meiner Kollegen. Ich versuche tatsächlich, über dieses Evangelium zu predigen. Denn das ist ziemlich schwierig. Die erste Deutung ist ganz einfach. Die Reichen kommen in die Hölle, die Armen kommen in den Himmel. Oder? So war das doch im Text. Der Reiche steht bis zum Hals im Schwefelsee und dem Armen geht's gut im Schoße Abrahams. Einfache Pointe, und damit wäre die Predigt an dieser Stelle schon zu Ende, denn ihr seid alle reich. Wir hier in Deutschland, in Ingolstadt, sind unfassbar reich im Vergleich zur gesamten Menschheitsgeschichte, im Vergleich zu allen Menschen auf diesem Planeten. Wir haben alle saubere, ordentliche Kleidung an, wir sind alle satt, wir haben alle gute Beziehungen, du kannst sogar auf ein Klo, ein Wasserklosett gehen, ohne dass dich jemand umbringt, infiziert oder vergewaltigt, alles nicht selbstverständlich. und du hast eine Krankenversicherung, die dazu führt, dass du gratis von den besten Ärzten der Menschheitsgeschichte behandelt wirst. Das ging kaum irgendeinem Menschen so auf diesem Planeten. Wir sind unendlich reich, auch wenn wir nicht über Riesenbeträge auf unserem Bankkonto verfügen. Und wenn ich dieses Evangelium dann anwende, ganz klar, wir sehen uns alle in der Hölle. Oder? Ist das Evangelium. Ich könnte es natürlich ein bisschen dramatischer machen, wie das meine Kollegen früher gemacht haben, und mit der Hölle drohen. Wenn du dein Auto nicht mir schenkst, wenn du dein Geld nicht mir überweist, wenn du nicht alles bleiben lässt und arm wirst, dann kommst du in die Hölle. Oder ich könnte locken. Gib doch alles weg den Armen in der dritten Welt und dann kommst du ins Paradies. Das Problem besteht nämlich darin, dass den Leuten heute das Jenseits ziemlich egal ist. Was kümmert mich denn, was später kommen wird? Deswegen versuche ich mal eine andere Deutung. Was ist denn mit diesem Reichen? Haben Sie wahrscheinlich schon oft gehört. Das Erste, was auffällt, dieser Mann hat keinen Namen. Ich weiß auch sonst nichts von ihm. Ist der dick oder dünn? Groß oder klein? Dumm oder schlau? Hässlich oder schön? Keine Ahnung. Jung oder alt? Wissen wir alles nicht. Wir wissen nur, dass er reich ist. Die Bibel macht das übrigens schon mal ganz weit vorne im Buch Exodus. Beim Auszug des Volkes Israel hat der Pharao keinen Namen, aber zwei Hebammen, die bei der Geburt von Mose scheinbar beteiligt sind, die schon. Also der große Boss ist namenslos, aber unbedeutendes Personal weiter unten, Schifra und Pua, die Namen wissen wir bis heute. Krass, oder? Also wir wissen nur, dass er reich ist, und aus der ganzen Geschichte erfährst du auch, klar, wie er gelebt hat, etwas überschwänglich, große Partys jeden Tag, geteilt hat er auch nicht gerne. Und er denkt vor allem an seine Familie. Das, was ihn am Ende der Geschichte bewegt, ist das Schicksal seiner 5 Brüder. Man könnte also sagen, er hat ein Clan-Denken. Er sieht sich selbst und die unmittelbar mit ihm zu tun haben. Als es ihm schlecht geht, überraschenderweise erinnert er sich sogar an diesen Lazarus. Er sieht ihn aus der Ferne und plötzlich weiß er sogar seinen Namen. Schau einer an. Als der vor seiner Tür lag, hat er ihn nicht wahrgenommen. Jetzt schon. Was macht denn diese Hölle aus? Ich glaube, diese Hölle macht aus, dass er beziehungslos ist. Der Reiche hat nicht nur keine Beziehung, die ihm einen Namen gibt, er hat auch keine Beziehung zu den Menschen um ihn herum, er hat auch keine Beziehung zu irgendeiner Transzendenz. Seine Hölle besteht darin, dass er komplett vereinsamt, vereinzelt ist in sich. Der reiche Mensch dreht sich nur um sich selbst. Und unser Lazarus? Der hat einen Namen. Lazarus, Eliasar heißt das auf Hebräisch, El, Gott, Ezer, hat mir geholfen. Gibt es auch als alten deutschen Namen, falls Sie für die nächsten Kinder noch nach Namen suchen. Gotthilf ist ein alter deutscher Name. Wird mal Zeit, dass wir den wieder kriegen. Gotthilf. Und natürlich hofft unser Reicher, dass ihm geholfen wird durch diesen Gotthilf. Er liegt oder er sitzt im Schoße Abrahams. Das ist ein Sinnbild für Gott Vater. Für Juden war klar, ich darf Gott nicht abbilden. Das war auch in der zweiten Lesung zu hören. Ich lese sie nochmal vor über Gott, der in unzugänglichem Lichte wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Also Gott ist nicht vorstellbar. Deswegen kann natürlich Lazarus nicht im Schoße Gottes liegen, sondern halt stellvertretend im Schoße Abrahams, aber das ist dasselbe. Und es sagt uns, da ist eine Beziehung da. Der Lazarus steht in einer Beziehung und ich vermute, dass das nicht die einzige Beziehung ist, in der er steht. Und die Stelle selbst lese ich so, ich weiß nicht, wie Sie es wahrnehmen, mit einer großen inneren Ruhe und einem großen Frieden, wenn ich mir das vorstelle, wie Lazarus da im Schoße Abrahams ruht. Der Fokus von unserem Armen ist auf Gott. Und damit haben Sie meines Erachtens nach die Quintessenz von diesem Gleichnis. Letztes Wochenende haben Sie ein anderes Evangelium gehört, nämlich die Verse davor. Und es endete mit der Feststellung, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, dem Gott und dem Mammon. Ich kann nicht dem Gott des Geldes, dem falschen Gott, und dem Gott der Barmherzigkeit dienen. Es geht nicht. Ich muss mich entscheiden. Ich kann keinen Kompromiss machen, kann sagen, so 40% da, 60% dort. Also Gott, Geld ist schon wichtig. Sage ich mal, 80% meiner Zeit setze ich fürs Geld ein, 20% für was anderes. Sieht dieses Gleichnis nicht vor. Entscheide dich. Worum dreht sich dein Leben? Um dich selbst oder um die anderen und damit um Gott? Bist du ein Beziehungsmensch oder ein Mensch, dessen Leben sich nur um Dinge kreist? Job, Karriere, Geld. Ich will niemanden beschuldigen und beleidigen. Ich will auch keine Moralpredigt halten. Nur wenn ich das Schicksal meines Milieus angucke, sehe ich das in Reinform. Vor dem Krieg gab es in Deutschland normalerweise viele Familien, die 5 bis 10 Kinder hatten. Das war völlig normal. Nach dem Krieg gab es dann den Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder, das Verlangen nach Wohlstand. In dem Milieu, wo ich aufgewachsen bin, alles Einzelkinder, wie ich auch. Weil halt der Hausbau wichtiger war und das Auto wichtiger war und die Urlaube wichtiger waren. Es hat kein Geld für Kinder geblieben. Ich glaube, ich muss überhaupt nicht über Jenseits predigen, denn die Feststellung, wenn du auf Beziehungen Wert legst, dann hast du Leben. Und wenn du auf Dinge, auf Geld Wert legst, dann hast du Tod. Das siehst du nicht nur, was weiß ich, im Schicksal des Influencers Mois. Das siehst du auch bei den ganz meisten deutschen Familien. Es ist an ein Ende gekommen. Wir sind im Tode erstickt in einer Beziehungslosigkeit. Und Gott möchte was anderes. Er lädt uns ein dazu. Himmel und Hölle beginnt jetzt schon. Und du hast die Wahl, was dein Gott ist. Entweder der oder der. Entweder das Geld oder die Beziehung. Und es gibt keine Mischung. Es tut mir leid. Du musst dich entscheiden. Amen.